Gut, ja, das rege Interesse freut mich. Guten Tag, mein Name ist Hedgar Krammel, ich bin Softwareentwickler bei der Snuffbeers GmbH, eine Chemnitzer Firma übrigens. Und ich möchte euch heute erklären, wie ihr eure SSH-Logins mit Fido-Tokens gestalten könnt. Ach, Maus funktioniert auch, Gott sei Dank. Also, der Vortrag geht so 30 bis 40 Minuten und wir haben dann noch jede Menge Zeit für Fragen. Das ist mir auch wichtig, denn das Ganze ist praktisch konzipiert. Ich möchte, dass ihr dann hier rausgeht und dann guten Gewissens das Ganze umsetzen könnt, bei euch privat, im Verein, im Betrieb, wie auch immer. Ja, inhaltlich vom Ablauf gibt es, denke ich, wenig Überraschungen. Wir reden erstmal über Fido allgemein, dann über SSH-Logins, die ihr sicherlich schon kennt. Na, und dann kommen wir zur Demo, denn ich will das Ganze praktisch zeigen, um ein bisschen die Hemmschwelle zu senken. Ich verspreche, das ist einfach. Und im Anschluss besprechen wir noch so die praktischen Konfigurationsoptionen, die man hat, wenn man das dann einsetzen will. Und da gibt es so ein paar Sachen, die man sich vorher überlegen sollte, wie genau man das gestaltet. So, dann erstmal Fido-Tokens, YubiKeys. Im Titel steht Fido-Tokens, in der Detailbeschreibung YubiKeys. Was das ist, dazu kommen wir gleich. Ich glaube eigentlich, viele von euch kennen das bereits. Kann man die Hand heben, wer so ein Ding hat? Boah, das sind ja fast alle. Und kann die Hand noch mal oben lassen, wer das Ding auch faktisch nutzt? Okay. Ja, naja, dann wisst ihr das alles schon. Aber gut, also um das mal genau zu nehmen, eigentlich müssen wir von Fido 2 Authenticator sprechen. Also ich will ja auch keine Werbung machen. Ne? Ich bin jetzt nicht, arbeite jetzt nicht für YubiKey. Das YubiKey ist einfach nur, weil das hierzulande so die bekannteste Marke ist. Ich habe auch mehrere mitgebracht. Also außerhalb so einem YubiKey habe ich hier noch so einen Trust Key zum Beispiel. Da hat sogar einen Fingerprint-Sensor. Dann habe ich hier noch so einen Tetis Key. Den kann man so elegant ausklappen. Ich zeige dir dann noch mal ein bisschen näher. So, das Fido an sich, das steht für Fast Identity Online. Und wo das herkommt, ist die Fido Alliance. Das ist ja so ein klassischer Branchenverband. Den konkret gibt es ungefähr ja, schon über 10 Jahre nun. Einige der ersten Mitglieder, die kamen alle so aus dem Bereich der Online-Dienste und dann halt die Hardwarehersteller, die Sachen herstellen wollten. Eins der Gründungsmitglieder ist PayPal. Und die hatten natürlich dieses altbekannte Problem der Passwörter. Die haben viele Nutzer und Nutzer machen das, was Nutzer gerne machen. Die verwenden schlechte Passwörter, verwenden die Passwörter wieder, lassen die Passwörter wegfischen. Wobei, also auch wir könnten Phishing zum Opfer fallen, da wollen wir mal nicht überheblich werden. Aber da ging es dann darum, wie kann man das lösen. Für die ist das ja auch quasi ein betriebswirtschaftliches Problem, denn das verursacht ja Kosten, wenn Leute ihr Login irgendwie verlieren oder bei PayPal geht es ja dann wirklich um Geld direkt. Und da haben sie diese Fido Alliance gegründet und das Ziel war, irgendeine Art offenen Standard für Multifaktor-Authentifizierung zu schaffen. Das ist über mehrere Iterationen. Da gab es auch ein Fido 1, das hieß damals Universal Second Factor. Ist man zu diesem Fido 2 gekommen. Das sind eigentlich mehrere Standards. Das eine wäre dieses Web Authentication. Das ist der Teil, der im Browser läuft. Also welche JavaScript-APIs der Browser der Webseite anbietet. Und dann CTAP. Da habe ich vergessen, was das heißt, aber das beschreibt, wie die Geräte faktisch mit dem Rechner und dem Betriebssystem kommunizieren. So, das Multifaktor ist in dem Sinne, es ist halt nicht so gedacht, das Passwort zu ersetzen, zumindest damals noch nicht. Es war immer gedacht als zusätzlichen Faktor zum Passwort. Das hat sich heute ein bisschen geändert, nur so am Rande, weil ihr das vielleicht in den Medien gehört habt. Es gibt ja auch diese Passkeys-Initiative, habt ihr davon schon mal gehört, jemand? Das ging jetzt ein bisschen rum, ja. Darüber will ich jetzt eigentlich nicht mehr reden. Fakt ist nur, das baut auf diesem Fido auf. Also was wir uns heute angucken, das wird dadurch nicht obsolet. Im Gegenteil, vielleicht wird es dadurch sogar noch ein bisschen besser. Der springende Punkt ist jetzt, technisch basiert diese Authentifizierung auf so einem Public-Private-Key-Pair. Sprich, ihr habt einen Private-Key, der lebt quasi in diesem kleinen Device. Und der Server, bei dem ihr euch authentifizieren wollt, der hat den Public Key dazu. Und also ohne jetzt auf die Details einzugehen, wenn ihr euch anmeldet, bekommt ihr eine Art Zufallszahl vom Server. Die signiert ihr mit eurem Private Key, schickt die zurück. Der Server kann mit dem Public Key verifizieren, dass diese Signatur stimmt. Damit beweist, ihr habt den Private Key. Und weil euch der Hersteller zusichert, dass dieser Private Key wirklich nur in diesem Gerät lebt, beweist ihr quasi den Besitz dieses physischen Gegenstandes. Und habe damit so einen Need-to-Have-Faktor zu eurem Passwort hinzugefügt. So, das wär der Fido-Teil. Jetzt kommen wir mal zu den SSH-Logins. Die kennt ihr sicherlich. Das brauche ich nicht erklären, ne, bei Linux-Tagen. Also wenn ihr mal zurückdenkt, ne, als ihr euch das erste Mal per SSH eingeloggt habt, ist bei mir schon eine Weile her, aber dann habt ihr das sicherlich mit einem Passwort gemacht. Passwort, ist der Klassiker, das ist überall verfügbar. Ich würde mal behaupten, das ist bei so gut wie jeder Distro die Standardeinstellung, hat aber natürlich die bekannten Probleme. Da kommt man auch relativ schnell bei SSH zu den Keyfiles. Das ist die bessere Variante sozusagen. Die haben zwei wesentliche Vorteile. Zum einen sind sie komfortabler. Ne, so bin ich dazu gekommen, denn irgendwann war ich es halt leid, immer dieses Passwort eintippen zu müssen jedes Mal. Denn wenn ihr das einmal konfiguriert, tippt ihr nur noch ein SSH, ja, mein Zielserver.de und seid drin. Und zum anderen sind sie sicherer. Denn, also mal ausgenommen den Fall, ihr habt irgendein unendlich langes Passwort, haben diese Keyfiles mehr Entropie, sind also quasi schlechter zu erraten. So ein Brute-Force-Angriff, wo der Angreifer das einfach erraten möchte, ist quasi astronomisch unwahrscheinlich, dass das funktionieren kann. Es hat allerdings nicht nur Vorteile, ne, denn typischerweise in der Standardeinstellung liegen diese ganzen Keyfiles bei euch im Home-Ordner unter Punkt SSH. Das ist auch an sich als nicht verkehrt. Ne, denn typischerweise liegt noch eine schöne kleine Config-Datei daneben, die beschreibt für jeden Key, zu welchem Server der gehört, mit welchem Username, auf welchem Port. Und das ist natürlich ein verlockendes Angriffsziel. Ne, wäre ich jetzt der böse Hacker und ihr meine Zielgruppe, meine potenziellen Opfer, dann würde ich ja versuchen, als eines der ersten Sachen diesen Ordner wegzukopieren. Na, da wäre es jetzt schön, wenn wir diese Private Keys irgendwo anders verwahren könnten. Und da bietet sich ja an, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass Fido ja auch so ein Public-Private Key-Bear verwendet, das irgendwie mit diesen Fido-Tokens zu gestalten. Das ist jetzt die Frage, ob das geht. Die Antwort ist natürlich ja, sonst gäbe es diesen Vortrag ja nicht. Und das Ganze geht auch schon eine ganze Weile. Das geht seit Anfang 2020. Na, wenn ihr zurückdenkt, da ging ja Corona gerade erst los. Das ist schon eine ganze Weile her. Sprich, der springende Faktor ist, die Verfügbarkeit von diesem Feature ist keine Frage. Selbst in Debian Stable ist das schon lange angekommen. Ich habe extra noch mal unten am Debian-Stand gefragt. Also, ist schon lange drin.
Macht einen nachdenklich, dass man fragen muss.
Ja, es gab mir mal eine Zeit, da war Debian Stable ein bisschen langsam, aber das hat sich ja gebessert. So, oh, also mir ist ein bisschen warm, muss ich zugeben. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich habe versprochen, wir probieren das auch mal live aus. Das machen wir gleich. Jetzt habe ich leider keinen Stuhl zum Sitzen. Okay. Entschuldigung. Naja, aber ich probiere es mal, aber ich glaube, dann sitze ich zu niedrig. Ich dachte, ich könnte mich ein bisschen ausruhen zwischendurch, aber... Naja, also halb hinknien geht. So, ich habe hier mal was vorbereitet. Ihr seht dann hier einen kleinen Kamerafeed mit meiner uralten Webcam. Ich habe versprochen, ich zeig die Dinge auch mal ein bisschen näher. Na, das wäre jetzt dieser Tethys-Key, den man, wie gesagt, so elegant ausklappen kann. Das hier wäre ein Trust-Key, der hat sogar einen Fingerprint-Sensor. Und das ist jetzt der besagte YubiKey. Der hat jetzt sogar NFC, den könnte man auch ans Handy dranhalten. Achso, jetzt ist das, ich muss das mal, das ist ein bisschen hagelig mit der Kamera. So, alles klar. Das darf man nicht anfassen. So, mache das jetzt mit dem YubiKey einfach, weil ich das halt, ja, ich habe es einfach mit dem geübt. Ne, deshalb gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Was ich zu dem YubiKey sagen will, ich führe vor dem Talk immer ein Factory-Reset durch. Sprich, das ist, als hättet ihr das gekauft und neu ausgepackt. Ist fabrikneu sozusagen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe eine PIN gesetzt. Also einfach eine ganz normale Zahlen-PIN. Das braucht man für manche von den Operationen, wenn man sich halt zum Beispiel die Keys angucken will auf dem Gerät oder ähnliches. Bevor ihr versucht, die abzugucken, die PIN ist 1, 2, 3, 4. Damit ihr eure Aufmerksamkeit auf den Inhalt lenken könnt. So, dann haben wir hier links ein Terminal auf meinem Rechner. Steht ja da, das ist jetzt völlig langweilig. Ich bin im falschen Ordner. Gut, weil wenn ich dann RM Stern ausführe, ist das dann Ups. Deshalb seht ihr übrigens in meinem Home-Ordner diese Datei --help. Denn wenn man dann mal RM Stern ausführt, dann kommt halt nur die... Ich muss leider zugeben, dass das vorgekommen sein könnte. So. Aber ne, keine Backups, kein Mitleid. Ne? Denkt immer dran. Also, den Zustand wollte ich haben. Wir sind in einem leeren Ordner. Den füllen wir gleich noch. Und rechter Hand sehen wir jetzt zwei Terminals auf einem Server. Das ist in diesem Fall eine kleine VM hier auf meinem Rechner. Denn, na, mit dem WLAN wollen wir es lieber nicht riskieren bei einer Präsi. Zu dem Server will ich nur sagen, das ist ein ganz normales Ubuntu. Ne, installiert nach dem Schema Enter, Enter, Enter. Ich habe nichts konfiguriert, insbesondere den SSH-Server habe ich nicht angefasst. Das ist alles die Standardkonfiguration. So, ja, das ist mit dem... Ich würde schon gerne sitzen. Dann machen wir das halt so. Bei SSH, ne, wenn es um Keys geht, ist immer SSH-Keygen. SSH-Keygen unser Freund. Wir brauchen ja auch nichts Besonderes machen, außer natürlich den FIDO-Token anzustecken. Wenn wir die FIDO-Tokens nutzen wollen, geben wir einfach nur den geeigneten Key-Typ an. Tab Completion. Achso, seht ihr das? Soll ich ein bisschen größer machen, die? Größer wäre gut, okay. Machen wir mal ein bisschen. Sagt, wenn es genug ist. So. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, den richtigen Key-Typ zu wählen. Dann geht das von alleine. Tab Completion ist unser Freund. Und wir sehen, es gibt hier zwei Key-Types mit diesem -sk-Suffix. Welchen wir nehmen, ist jetzt auch egal. Nicht alle FIDO-Tokens unterstützen beide Typen. Der YubiKey konkret, der kann beide. Deshalb merke ich mir auch immer nie, welcher der richtige Typ ist. So, den Typ wählen wir. Was wir noch sagen ist, wir wollen keine Passphrase. Brauchen wir für die Demo nicht. Und eine Dateiname müssen wir noch angeben. Dann nennen wir das einfach mal Key 1. So, dann seht ihr jetzt schon, ich muss die PIN eingeben. 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich das auch berühren, das sieht man immer ein bisschen schlecht. Also das blinkt, ne, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das mit dem Touch ist auch in dem Sinne ein Sicherheitsfeature, dass viele von den Gefahren, gegen die wir uns ja irgendwie wappnen wollen, irgendwie irgendeine Art Remote-Zugriff sind oder Remote-Code-Execution, irgendwelche Malware. Durch diesen Touch haben wir halt diese Interaktion in der sozusagen echten Welt. Es könnte jetzt also schwerlich irgendein... Ja, jetzt habe ich zu lange geredet. Schwerlich irgendein bösartiges Programm ohne unser Zutun damit irgendwas machen. Und wenn das einfach so blinkt, dann würden wir wahrscheinlich hoffentlich Verdacht schöpfen. Ist aber nicht so schlimm. Ich kann das einfach nochmal machen. So, jetzt haben wir zwei Dateien gekriegt. Das sieht jetzt verdächtig aus wie eine Private-Key-Datei. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Ich zeige erstmal, dass man sich damit auch tatsächlich einloggen kann. Da gibt es ein kleines Tool. Das kennt ihr hoffentlich alle, SSH-Copy-ID. Oh, da können wir jetzt den Key hier schön rüber kopieren. So, da passiert jetzt nichts Besonderes. Hier sehen wir unter SSH-Authorized-Keys den Schlüssel. Und wir können uns damit jetzt einloggen. Ah, damit wir noch ein bisschen mehr sehen, mache ich hier mal... Sehen wir uns hier mal das Log noch an für SSH. Da wollen wir auch live zugucken und die History wollen wir nicht sehen. So. Und wenn wir uns einloggen, kommt dieses Confirm User Presence. Na, das ist User Presence ist FIDO-Sprech für das Ding antatschen. Es gibt auch User Verification, die dann auch verifiziert, dass der Nutzer auch wirklich ich bin. So, und ihr seht, wir sind drin, das ist jetzt wenig spektakulär. Der Punkt, den ich rüberbringen wollte, ist, ich brauchte an dem Ziel SSH-Server nichts zu konfigurieren. So, wir loggen uns mal wieder aus. Und jetzt wollten wir uns ja diese Dateien angucken. Jetzt haben wir hier zwei. Sieht aus wie ein Public- und Private-Key-Pair. Ja, warum ist das so? Warum haben wir diese vermeintliche Private-Key-Datei? Da kommen wir hier nämlich gleich zu den Schlüsseltypen. Das ist so konzipiert, dass in dieser Private-Key-Datei eine ID drin steht, die diesen Key identifiziert. Denn ich könnte auf meinem Token ja auch mehrere Keys haben. Dann müsste ich dem SSH ja irgendwie klar machen, welchen von denen ich nutzen möchte. Und, also, ich weiß es nicht genau, aber ich würde jetzt einfach mal unterstellen, die SSH-Entwickler haben sich gedacht, naja, Dateien haben wir ja schon, da gibt es die Command-Line-Flex für, da gibt es die Config-Option für, dann lasst uns die ID einfach da reinschreiben. Ist ja ganz pragmatisch, funktioniert auch sehr gut. Dieses vermeintliche Private-Key-File identifiziert halt irgendwie unseren Key. Dann würde das jetzt naheliegen, dass man sich diesen Key auch ansehen kann. Das wollen wir mal probieren. Da haben wir hier zwei Tools. Das eine wäre das herstelleragnostische FIDO2-Token. Das kommt Das ist Teil von dieser Fido-Library, die der Paketmanager mit installiert. Das hat ein bisschen kryptische Kommandozeilenparameter. Also Groß L für List, R für Resident Keys. Und dann muss man hier raten, wie der Device-Node heißt. Wir hoffen, es ist die 2 heute. Das könnte man natürlich einstellen, dass es immer schöne Namen kriegt. Können wir im Anschluss drüber reden, wenn das interessiert. Wir haben Glück, wir werden aufgefordert, eine PIN einzugeben und wir sehen nichts. Das ist verdächtig vielleicht. Naja, es gibt ja noch das herstellerspezifische Tool, jetzt konkret für den YubiKey. Gibt es diesen YubiKey-Manager, der hat auch ein bisschen nutzerfreundlichere Argumente. Fido Credentials List. Da muss ich auch den Device-Node nicht angeben. Und da sehe ich eine leere Tabelle. Das sind die Tabellen-Header, steht nichts drin. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig, aber das ist Absicht. Denn so ganz so, wie das hier aufgemalt ist, verhält sich es in dem Standardfall nämlich nicht. Es ist nicht eine ID im klassischen Sinne, die da drin steht, die den Key identifiziert, sondern der Key selbst. Wer es jetzt ganz genau nehmen will, der Key selbst identifiziert sich ja auch eindeutig. Das wäre jetzt natürlich sicherheitstechnisch irgendwie sinnlos. Deswegen, das entscheidende Detail ist, wir haben den Key halt nicht Plaintext da. Das ist, im Endeffekt ist das Binärmatch, irgendein Blob. Denn was wir haben, ist der Private Key nur in verschlüsselter Form. Verschlüsselt ist der mit einem Master Key, der dann jeweils auf diesem Device liegt. Der ist auch an das Device gebunden, unique für jedes Device. Sprich, die Datei an sich bringt jetzt einem potenziellen Angreifer nichts. Die bringt auch uns nichts. Wir sind immer an dieses Gerät gebunden und der Schlüssel ist nur innerhalb von diesem Gerät verfügbar. Nur dort kann damit gerechnet werden. Das heißt jetzt natürlich, jetzt können wir halt nicht nur das Ding verlieren, wir können auch vergessen, diese Datei zu backuppen. Muss man dran denken, kommen wir noch zu. Nun mag man sich fragen, ja, warum macht man das so? Was mag denn der Vorteil sein davon? Also warum schreibt man den Schlüssel da nicht rein? Das geht auch, dazu kommen wir gleich. Aber diese Option gibt es im Wesentlichen aus 2 Gründen. Der eine wäre, dieser Fido-Standard ist ja jetzt, also der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Und wer schon mal mit solchen Kryptochips gearbeitet hat, wird wissen, die haben sehr beschränkten Speicher. Also diese handelsüblichen Fido-Tokens hier, die, weiß nicht, 20, 30 Schlüssel oder so können die speichern. Ich weiß ja nicht, wie viele Einträge euer Passwortmanager hat. Meiner, glaube ich, 50 oder so. Das würde schon mal nicht gehen. Es gibt mittlerweile auch Fido-Tokens, da passen zumindest laut heiße.de auch 200 Keys rein. Da wäre das schon ein bisschen besser, aber wie gesagt, der Standard ist ja schon ein paar Jahre alt. Ne, das ist das eine. Wir sind dadurch, dass wir die Schlüssel ja im Endeffekt das Speichern der Schlüssel selbst übernehmen, können wir so viele Schlüsse generieren, wie wir wollen. 1 Million Schlüssel, kein Problem. Und der andere Faktor wäre, wenn wir die Geräte ohne Speicher fertigen können, heißt das ja implizit, dass man sie, also zumindest theoretisch, preiswerter fertigen könnte. Ob sich das dann im Endpreis niederschlägt, das weiß ich nicht. Aber deshalb haben wir jetzt nichts gesehen. Auf dem Gerät war kein Schlüssel drauf. Das war jetzt faktisch richtig, dass das nichts angezeigt hat. Aber ihr seht ja schon Schlüsseltypen im Plural. Ich habe es auch kurz erwähnt. Das andere, was ich vorhin meinte, das gibt es auch. Das zeigen wir auch gleich. Und das wäre die nächste praktische Demonstration. Erstmal zu den Begrifflichkeiten. Das obere, das nennt sich dann Resident Key. Ich glaube, das ist von der Begrifflichkeit auch verständlich. Ne? Der Key residiert, also wohnt quasi in diesem Gerät. Entsprechend ist das untere dann ein Non-Resident Key. Und dann seht ihr hier noch kursiv gedruckt Discoverable oder Non-Discoverable Credential. Das ist die etwas neuere Terminologie von der Fido Alliance. Also gerade wenn ihr das vielleicht im Kontext von diesen Passkeys dann irgendwo mal lest, früher hieß das einfach Resident Key, jetzt heißt das Discoverable Credential, ist es aber dasselbe. Discoverable sind die Sachen in dem Sinne, dass diese Fido Alliance, wie gesagt, aus dieser Online-Welt kommt. Und da ist ja dann die Frage, wenn ich mich einloggen möchte bei einem Zielserver. Achso, Entschuldigung, das muss ich dazu sagen. Früher war der untere Fall der Standardfall. Vermutlich aus diesen preislichen Gründen, war das war die Implementationsempfehlung immer so, dass der Nutzer dieses Enrollment macht, diesen Fido-Token mit seinem Account assoziiert und dieser verschlüsselte Private Key dann auf dem Zielserver verwahrt wird. Das hat einfach den Grund, Also aus Sicht von Nutzerkomfort, sonst müsste man dem Nutzer ja zutrauen, dass er irgendwelche Keys hin und her kopiert, das will man nicht. Und es ist ja auch ungefährlich, wenn der Server, oder zumindest in der Theorie ungefährlich, wenn der Server den Schlüssel verwahrt, denn er kann ja eigentlich nicht darauf zugreifen. Und da war es dann so, wenn ich mich einloggen wollte auf diesen Zielserver, der ja potenziell Millionen Nutzer hat, dann muss er mir meinen verschlüsselten Schlüssel zukommen lassen. Dann muss ich mir aber sagen, welcher das ist. Sprich, ich muss erstmal irgendwie einen Nutzernamen eingeben. Kennt man ja von vielen Login-Dialogen heutzutage. Man gibt erstmal den Nutzernamen ein, drückt dann nochmal Enter und kommt dann erst zum Passwort. Aber das ist halt ein Komfortverlust im Vergleich zu diesen Discoverable Credentials. Denn hier ist das ja so, weil der Schlüssel auf dem Gerät liegt und da auch Metadaten dran annotiert sind, also zu welchem Dienst der gehört, mit welchem Nutzernamen der verknüpft ist, kann mein Browser das ja selber machen. Ich kann quasi eine Webseite designen, da gibt es einen Login-Button, den klicke ich an und dann bin ich quasi eingeloggt. Weil der Schlüssel, weil ich halt nicht erst dem Server mitteilen muss, welcher mein Username ist oder welchen Schlüssel ich haben möchte, denn der Browser kann den ja selber discovern. Also so viel nur zu dieser Begrifflichkeit, warum das discoverable heißt. Ich bleibe erstmal beim Begriff Resident, einfach aus dem Grund, weil SSH selber den Begriff so verwendet, denn als man das implementiert hat, früher war das auch der bevorzugte Begriff. So, das zeigen wir jetzt gleich nochmal. Gehen wir mal wieder hier hin und generieren uns einen neuen Schlüssel. SSH Keygen. Jetzt nehmen wir mal den anderen Keytyp, das ist ja auch völlig egal. Sagen wieder, wir wollen keine Passphrase. Geben dem einen Dateinamen. Nennen wir es mal Resident Key. Und was wir dazu sagen müssen, ist als Option Resident. So, wenn wir das jetzt generieren, zack, touch, dann haben wir jetzt hier diese Dateien bekommen. Und jetzt können wir da reingucken, wieder mit den Tools, die wir vorhin schon genutzt haben. Erstmal mit dem herstelleragnostischen Tool. Da sehen wir hier, also das ist halt leider auch nicht sehr komfortabel, die Ausgabe. Aber ihr seht, hier ist irgendein Schlüssel hinterlegt. Mit dem YK-Man sieht das ein bisschen hübscher aus. Pin. So, da sind wir hier. Jetzt sehen wir auch, ne, eine Credential-ID ist wenig überraschend. Display-Name ist einfach nur für die Menschen zum Angucken. Username hat in dem Falle keine Bewandtnis. Und die RP-ID hier, also RP steht für Relaying Party. Das ist quasi FIDO-Sprech für Zielserver. Wenn man jetzt, also wenn ihr das jetzt nutzen würdet mit einem Webdienst, da stünde halt hier sowas wie ja, Google.com oder Facebook oder sowas. So, mit dem Schlüssel. Ich möchte euch jetzt nur zeigen, dass der Schlüssel auch wirklich auf diesem Gerät drauf ist. Zu diesem Zweck kopieren wir den Schlüssel mal auf den Server. Ja, ich sehe es. Aber danke für den Hinweis. So, wir loggen uns ein. Key. User Presence. Wir sind drin und um zu beweisen, dass dieser Schlüssel auf diesem Gerät residiert, löschen wir die Dateien mal. Zum Glück im richtigen Ordner. So, sind nicht mehr da. Wir finden sie aber auf dem... Na komm. So, auf dem USB-Gerät sind sie ja noch drauf und mit SSH Keygen können wir uns den auch wieder runterholen. Da gibt es dann hier minus groß K. Und das Passphrase hier hat jetzt nichts mit FIDO zu tun, das macht nur der SSH-Keygen, der uns gerne nahelegen möchte, eine Passphrase zu nutzen, was ja an sich auch nicht verkehrt ist, aber für die Demo brauchen wir das nicht. So, jetzt schreibt er den Key in irgendeine Datei mit einem Standardnamen und die können wir jetzt nutzen, um uns da anzumelden. So. So, das ist jetzt wenig spektakulär. Was wir aber sehen hier im Log ist, das war der Login-Versuch vorhin, vor dem Löschen. Das ist der Login-Versuch jetzt nach dem Löschen. Und ihr seht, durch scharfes Hinsehen, es ist dieselbe Key-ID. Also nur so, um nochmal zu zeigen, es ist wirklich der Schlüssel von dem Gerät, den konnten wir wieder herstellen, obwohl wir die Datei gelöscht haben. So, das waren die Schlüsseltypen. Das ist, würde ich sagen, der... Wenn ihr das umsetzen wollt, so die wichtigste Überlegung, die ihr anstellen solltet, ob ihr die obere oder die untere Variante nehmt. hängt ein bisschen vom Use Case ab. Wenn ihr so die Vorstellung habt, irgendwie so eine Art Reserveschlüssel für eure Infrastruktur zu haben, den ihr dann wegschließt im Safe, dann ist das mit dem Resident Key gar nicht so schlecht. Denn dann könnt ihr den ja einfach rausnehmen und braucht nicht noch irgendwelche Zusatzdateien irgendwo herbeizaubern. Also für den Fall, dass der Admin dann wirklich vom Bus überfahren wird, wie das ja immer gerne angegeben wird. Wäre das eine Möglichkeit? Dieser Komfort, dass ich mich um die Dateien nicht kümmern muss, ist ja aber auch gleichzeitig der Nachteil. Na, wenn der jetzt irgendwie in falsche Hände gerät, könnte sich ja jemand einloggen. Also wenn ihr jetzt vorhabt, diese Fido-Keys am Schlüsselbund zu tragen, wäre das mit den Resident Keys eher eine schlechte Wahl. Na, dann wäre es besser, dann halt hier klassisch mit diesem Split zwischen Device und eigentlichem Key-Material zu arbeiten. Das ändert ja auch nichts zu dem, was ihr jetzt schon habt, denn die Dateien-Backup müsst ihr sowieso. Und die entsprechenden Workflows müsste es ja bei euch im Unternehmen irgendwie geben. So viel zu den Schlüsseltypen. Jetzt habe ich zeitlich stehen wir gut da. Dann habe ich noch drei weitere Optionen, die ich jetzt noch vorführen würde. Das wären einmal die User Verification, dann No Touch und dann noch ganz kurz, wie man mit mehreren Resident Keys umgeht. Also das eine wäre, fangen wir mit der User Verification an. Das ist jetzt gerade in dem Kontext mit dem Resident Key, wo wir die Dateien nicht nochmal extra haben, wäre es jetzt auch irgendwie attraktiv, wenn jemand das in die Hände bekommt, wenn er damit doch nicht so viel anfangen könnte. Und dazu dient diese User Verification seitens Fido, dass wir noch eine zusätzliche PIN haben. Das ist jetzt auch hier einfach, das ist auch schnell umgesetzt. Wir recyceln mal den alten Befehl, überschreiben die Datei einfach. Und da gibt es hier nämlich noch eine Zusatzoption. Oh. Require. So. Ja, wir überschreiben das, das ist in Ordnung. Wir berühren den, kopieren den Key wieder rüber, da können wir jetzt auch mal den Befehl recyceln. Geht ein bisschen schneller. Und jetzt seht ihr hier schon, wenn ich mich jetzt einlogge, muss ich die PIN eingeben. Die Presence nochmal zusätzlich konfirmen, aber dann bin ich auch eingeloggt. Ne, der einzige Unterschied war jetzt, ich musste die PIN zusätzlich eingeben. Die schlechte Nachricht an der Stelle ist leider, dass SSH zurzeit wirklich nur diese PINs unterstützt. Denn dieser Trustkey hier, den ich mir extra gekauft habe, weil er ja diesen Fingerprint-Sensor hat, diesen Fingerprint-Sensor kann man leider mit SSH nicht benutzen. Das ist also, was das angeht, ist das noch ein bisschen rudimentär. Wenn man ein bisschen googelt, findet man auch einen Thread von dem, der das mal implementiert hat, der ein bisschen erklärt, was man jetzt da oben kommentieren müsste im Source Code, damit das funktioniert. Das geht auch faktisch, habe ich mal ausprobiert. Aber in der normalen OpenSSH-Version ist es halt nicht vorhanden. Aber es ist ja Open Source, also man könnte, wenn man wollte. So viel zur User Verification. Jetzt hatte ich auch schon mal die Frage bei diesem Talk, ja, was ist denn jetzt aber, ich finde das mit diesem Fido gut, aber dieses Anfassen finde ich schlecht. Der Use Case war da konkret, jemand hatte Ansible. Also wer das nicht kennt, Ansible ist so eine Art Konfigurationstool, da kann ich aufschreiben, wie der Server konfiguriert sein soll. Und dann wende ich das per SSH auf ein oder mehrere Server an. Und wenn ich das jetzt auf 100 Server anwenden möchte, mit diesem Fido-Token als SSH für die SSH-Authentifizierung, müsste ich das Ding ja 100 Mal anfassen. Das wäre halt... Das ist dann halt nicht mehr komfortabel, das ist nicht mehr sinnvoll. Da kann man aber Abhilfe schaffen. Das wäre hier der zweite Punkt. Man kann auch sagen, man möchte ohne das Touch leben. Das hat natürlich dann Sicherheitsimplikationen. Ne? Jetzt wäre es dann nämlich möglich, dass irgendein bösartiges Programm ohne unser Zutun sich irgendwo einloggt. Aber wenn ihr meint, dass für euren Use Case trotzdem irgendein Mehr an Sicherheit bringt, dann wäre das eine Option. Das zeige ich jetzt auch nochmal schnell. Wir generieren uns wieder einen Key und ja, ohne Passphrase, na komm, ohne Passphrase, Dateinamen, ja, nennen wir die Datei mal NoTouch. Die Option heißt in dem Fall, ach, wie hieß es denn, NoTouch, NoTouch required. Und ja. Kopieren wir jetzt mal wieder rüber. Copy ID. AI NoTouch. So, und wenn ich mich damit jetzt einloggen will, auf meinem Client-Server, dann werdet ihr sehen, dass das nicht geht. Ich bekomme jetzt nämlich eine Passwortaufforderung. Und das hängt jetzt damit zusammen, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe an dem Server nicht rumkonfiguriert und in der Standardeinstellung, das seht ihr hier unten, in der Standardeinstellung lehnt er das ab. Na, das steht dann hier, ne, konkret User Presence Requirement Not Met und dann nochmal freundlicherweise nochmal erklärt, das heißt nämlich Authenticator Touch. Die Standardeinstellung ist, der SSH-Server will von euch zwingend dieses Touch-Requirement. Das steht an dem Schlüssel als Metadaten dran und an diesem Crypto-Exchange, was die machen, da steht in der Signatur mit drin, ob das jetzt mit einem, also nur mit Touch oder mit PIN oder komplett ohne erfolgt ist. Und daran erkennt das der SSH-Server jetzt auch. So, wir wollen das ja jetzt aber gerne. Das können wir auch machen. Das liegt nämlich einfach nur an einer Einstellung hier in dem Authorized Keys. Hier gibt es ja für jeden von diesen Schlüsseln, die ich hierher kopiert habe, gibt es eine eigene Zeile. Und für den Fall, dass ihr das noch nicht wisst, es ist möglich, in diesem Authorized Keys-File für jeden Key bestimmte Optionen anzugeben. Zum Beispiel sowas, dass man keine Ports forwarden darf. Und wir wollen jetzt hier ganz konkret angeben, dass wir No-Touch, wie das richtig geschrieben, No-Touch required haben. Zack. Und jetzt müsste das auch klappen. So, jetzt sind wir drin. Das ist halt der Punkt hier bezüglich der Einstellung. Das muss man explizit sagen, dass man das auch wirklich ohne Touch haben möchte. So, dann haben wir jetzt noch den letzten praktischen Punkt hier, wie das ist mit mehreren Resident Keys. Ich logge mich mal hier wieder aus. Dann kommen wir auch gleich zu den Fragen. Versprochen. So, wir haben ja hier, wir haben hier diese Relaying Party ID und damit man die Keys irgendwie sinnvoll auseinanderhalten kann für das ganze Fido-Tooling, müssen wir eine andere Relaying Party ID eingeben. Das ist bei SSH auch, auch schnell gemacht. Wir recyceln hier mal einen von diesen Befehlen. Und die entsprechende Option heißt, also die heißt aus unerfindlichen Gründen nicht Relaying Party, sondern Application. Und SSH verlangt von uns jetzt, dass dieser Application String immer mit SSH Doppelpunkt anfängt. Einfach aus dem Grund, ihr erinnert euch, vorhin habe ich mit SSH Keygen die Keys wieder zurück auf meinen Rechner kopiert. Und damit man halt nicht irgendwelche Keys von Facebook, Google und so weiter versucht runter zu kopieren, identifiziert SSH oder OpenSSH seine Keys durch dieses Präfix. Nehmen wir das mal SSH, ja, CRT meinetwegen. Und achso, das, ja, das ist jetzt nur die Datei, die überschrieben wird. Und wenn wir jetzt hier reingucken, ja, dann sehen wir hier mehrere Keys. Die RP-ID ist jetzt nur für dieses Fido-Tooling relevant. Für SSH ist das jetzt egal, denn wenn ihr zurückdenkt, der Clou war ja, dass ich die Key-ID in der Datei speichere. Also ich muss diese Relaying-Party-ID, die ich hier eintrage, die muss ich nirgendwo im SSH eingeben. Man hätte jetzt auch irgendwie eine Art Zufallsstring nehmen können. Also damit können wir auch mehrere Schlüssel verwalten auf diesem Gerät. Wie gesagt, wenn wir das ohne Resident-Key machen und die Schlüssel in der Datei separat liegen, dann könnt ihr haben so viele Schlüssel, wie ihr wollt. So, das war der letzte Punkt. Hätten wir noch die als Fazit, ich wollte euch zeigen, das Ganze ist einfach. Es ist auf so gut wie allen Systemen verfügbar. Und die üblichen Problemchen, die man haben könnte, ne, kann ich mehrere Keys haben, geht das mit extra Verification oder ohne Touch? Auch das kann man alles umsetzen. Also hoffe ich, seid ihr bereit, das auch in Angriff zu nehmen, falls euch das interessant vorkommt. Dann haben wir hier noch die obligatorischen Image Credits. Und dann möchte ich auch noch euch auf den obligatorischen QR-Code von meinem Arbeitgeber hinweisen und danke euch für eure Aufmerksamkeit. So, und wenn es Fragen gibt, dann nehme ich die gerne an. So, oder wo ist denn jetzt der?
Hallo?
Ja. Na, fangen wir mal hier an.
Kann das irgendwie mit SSH-Agent zusammenspielen? Also wäre SSH-Agent zum Beispiel immer noch eine Option, um dann zum Beispiel auch auf das No-Touch verzichten zu können, trotzdem den Schlüssel einmalig zu laden und dann für Batch-Operationen zu benutzen?
Mhm. Ja, bei dem No-Touch würde das tatsächlich funktionieren, aber bei den anderen Optionen nicht. Also die Frage war nach dem SSH-Agent, wer das nicht kennt. Man kann seine Private Key Files mit einer Passphrase versehen, also quasi mit einem Passwort. Und um sich, dann müsste man ja aber jedes Mal beim Einloggen wieder diese Passphrase eingeben, was man ja nicht will. Und der SSH-Agent ermöglicht es, das quasi zu cachen in Memory. Man gibt das einmal ein, lädt das. Und dann wäre jetzt die Frage, ob das damit zusammenspielt. Für das No-Touch ja, da würde uns das helfen. Wenn ich aber dieses User Presence oder Verification Requirement habe, dann nicht. Weil ja jede neue Signatur von diesem FIDO-Token, die muss halt neu generiert werden, um das zu bestätigen. Und dann müsste ich halt mit dem Ding interagieren. Da würde mir auch der SSH-Agent leider nicht helfen.
Okay, danke.
Dann, wer hat sich noch gemeldet? Ich gehe jetzt. Ich denke, wir haben Zeit genug.
Wie ist denn die Idee, wenn jetzt, wenn ich meine Private Keys alle verschlüsselt auf meinem Rechner habe und das FIDO-Token geht kaputt oder geht verloren und die sind aber alle mit diesem Key halt verschlüsselt?
Ja,
wie komme ich da wieder ran?
Das ist halt die Kehrseite dieser Security dann. Es ist halt an dieses Gerät gebunden. Wenn das in den Teich fällt oder, also gerade wenn man so einen Schlüsselbund hat, ne, und der Schlüsselbund kommt abhanden, dann sind diese Keys halt wertlos. Man braucht auf jeden Fall noch irgendeine Fallback-Option in dem Fall.
Das heißt also noch ein Backup-Key und die Schlüssel halt zweimal verschlüsseln dann damit.
Zum Beispiel, also noch ein Backup-Key oder halt, also ich meine, man kann ja auch ein klassisches Key-File haben, was man aber halt irgendwo gut gesichert woanders speichert. Das muss ja dann nicht unbedingt FIDO sein. So, dann hier hinten war noch jemand.
Diese No-Touch-Option in der Authorized Keys, kann ich das theoretisch auch in der SSHD-Config einstellen für den Key-Typen, dass das erlaubt ist?
Ich glaube schon, aber ich gebe zu, ich habe es nicht ausprobiert.
Weil wenn ich das für jeden Key manuell nachher machen muss, ist das ja ein bisschen unpraktisch.
Das ist richtig, aber ich meine, das hängt ein bisschen davon ab, also wie man diese Keys auf den Zielsystem provisioniert. Also wenn man da sowieso vielleicht ein Skript hat, dann... Okay. Also ich denke, es geht im SSHD-Config, aber ich habe es halt nicht probiert. So. Wer noch? So, könnt ihr das mal...
Weil du von jedes Mal ohne Passwort eingegeben hast. Es geht aber auch, dass ich theoretisch mein Private Key mit einem Passwort versehe und dann beim YubiKey halt mein Touch und Passwort brauche.
Richtig.
Statt nur diesen blöden PIN.
Genau.
Naja, ist ja nicht wirklich brute-force-sicher, so ein PIN.
Ja, natürlich, genau. Und den könnte man ja auch irgendwie genauso abschnorcheln wie die Passphrase. Richtig, das hing ja auch mit dem SSH-Agent zusammen. Also dieses, ob man jetzt FIDO nimmt und ob man eine Passphrase nimmt, das ist aus SSH-Sicht völlig unabhängig. Man kann also, man kann das auch kombinieren.
Okay, dann wird es ja wieder relativ sicher.
So. Da drüben war noch.
Kurze Frage auf der Serverseite jetzt. Wenn ich bestimmte Sachen unterbinden will oder zum Beispiel User zwingen will, das zu nutzen, kann ich da in der SSHD-Config dann entsprechende Sachen eintragen, dass ich... Haben die eine extra Kennung, diese Key?
Ja, die Keys haben eine extra Kennung. Das müsste man ja... Also hier, man sieht hier, dass die geben ja eine Key, also das ist ja der Key-Typ.
Ja.
Ne, das benutzt man ja auch, also man kann ja auch seitens des Servers einschränken, dass man vielleicht irgendwelche alten Verschlüsselungsverfahren nicht möchte. Und im selben Zug könnte man halt auch nur Key-Typen zulassen, bei denen dieses SK... Also man sieht es ja auch, das ist ja hier nochmal extra mit aufgeführt in dem Key-Typ. Also man könnte den Server auf nur die Key-Typen beschränken, die halt über dieses FIDO-Token implementiert sind.
Ginge das auch per User, zum Beispiel Root, so zu schützen und die anderen User normal zu lassen? Da müssen wir ausprobieren. Ne?
Also ich weiß nicht genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der SSHD-Config geht, dass man pro Nutzer irgendwas einstellt. Ja. Aber ich habe es nicht probiert, gebe ich zu.
Okay, danke.
Geht? Ja. Auch für Gruppen. Ah, perfekt. Oh, das wäre sehr freundlich, ja, danke.
Du sagtest vorhin, dass man den Private Key theoretisch ja auch auf dem Server platzieren könnte, aber dann jedes Mal seinen Nutzernamen eingeben muss. Ja. Muss man ja sowieso bei SSH Connections. wo...
Ja, nee, das war im Zusammenhang von dieser, also wo diese Fido Alliance herkommt, dieser Webwelt. Also mit, für SSH ist das jetzt nicht relevant, so richtig.
Aber wäre dann möglich, dass man den zentral dort ablegt, um dann eine einfache Connection von... Ja,
das könnte man sicher irgendwie umsetzen, aber da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, gebe ich zu.
Gibt es noch irgendwelche anderen gravierenden Vorteile, das Fido zu nutzen statt dem PIV-Modul? Weil ich auch wegen dem No-Touch und PIN, aber gecached, damit ich es für Ansible nicht immer eingeben muss, über den SSH-Agent das Ganze nutzen kann, über das PIV-Modul eingerichtet habe. Also gut, die Einrichtung ist etwas einfacher, aber ansonsten noch Vorteile.
Ja, na, ich glaube, es ist, also das PIV-Modul ist ja quasi mit diesen, wo die GPG-Keys von dem Yubi, genau. Das ist die Möglichkeit, die es davor schon gab, bevor es das Fido gab, weil davor gab es auch schon YubiKeys. Also ich denke eigentlich nur die breitere Verfügbarkeit an Hardware, denn nicht jeder von diesen Fido-Tokens unterstützt auch diese GPG-Mechanismen. Und ja, also sinnvoller ist es dann wahrscheinlich noch im Zusammenspiel, wenn ich das jetzt für mehrere Sachen, also zum Beispiel für mein Unternehmen Single Sign-On sowieso das Ding nutze, dann, dass das da gut dazu passt halt. Aber sonst könnte man natürlich auch dieses PIV-Modul nutzen, das ist richtig.
Ja, Fragen?
Ich hätte mal eine Frage. Ich selber nutze noch keine Fido-Keys. Es gibt da so viele Hersteller. Wo sollte man darauf achten? Was kaufe ich? Ja.
Und das ist eine sehr gute Frage. da muss ich zugeben, hatte ich auch so meine Probleme. Ich habe es jetzt... Es gibt da so eine Zertifizierungs... Wie nennt man das? Also diese Fido Alliance stellt gewisse Zertifikate für die Hersteller aus. Das ist auch, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ja, man sieht schlecht. Na ja, gut, das sieht man jetzt schlecht. Also hier ist so ein kleines Logo, ne? Dann irgendwie Fido Level 2 Certified, der andere ist Fido Level 1. Da muss man aber gucken, was das genau heißt. Ich hatte für den Talk nämlich auch, also für dieses mit der PIN-Eingabe, für die User Verification, sah ich dann, da gibt es auch irgendeinen Hersteller, der hat halt irgendwie so ein Keypad direkt auf dem Ding. Das habe ich bestellt, aber der war dann halt irgendwie dubios. Ne? Da habe ich einen leeren Blister gekriegt und musste dann irgendwie diese Kreditkartentransaktion rückabwickeln. Also das ist auf jeden Fall ein Problem, dass man muss sich halt nur überlegen, welcher von diesen Herstellern vertrauenswürdig ist. Und zum Beispiel diese Fido Level 1 Zertifizierung ist ähnlich wie diese europäische CE-Zertifizierung. Man erklärt einfach von sich aus, man sei compliant. Ne? Also... was das dann wert ist.
Ja, wir haben noch mehr Fragen hier.
Eigentlich eher eine Antwort. Also ich kann NitroKey empfehlen. Das ist ein deutsches Unternehmen, was solche Dinger baut. Der NitroKey 3 kann es, auch mit GPG. Ja, dann gibt es Ferzian noch, die sowas bauen. Und das Schweizer Taschenmesser Flipper Zero D DevTool, das kann es auch. Mhm. Ja, also da hat man ein paar Alternativen zu YubiKey.
Ja, danke schön.
Noch eine Alternative wäre OnlyKey, die haben dann zum Beispiel auch so einen mit einem Pinpad drauf. Und da kann man dann auch zwei Accounts ablegen und verschiedene Spielereien machen. Ist alles Open Source bei denen. Ja. Und, ja.
Über die können wir dann gerne nochmal reden im Anschluss. Nochmal.
Da hinten.
Was ich noch weiß, ist, dass bei NitroKey man halt auch Open Source und Open Hardware dabei drin hat.
Noch weitere Key-Angebote?
So.
Sonst hier Fragen? Sehe nichts. Ah, hier noch. Entschuldigung.
Ich könnte vielleicht noch ergänzen, die YubiKeys kann man mindestens zweimal in der Waschmaschine waschen.
Gut, hier in der Mitte noch ein.
Oh. Ah. Ja, ich habe Kollegen, die dieses komische Betriebssystem aus Redmond verwenden und Putty. Gibt es da auch eine Möglichkeit, über den YubiKey zu authentifizieren?
Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. weil ich dachte, die Frage stellt keiner bei Linux-Tagen. Aber es ist eine berechtigte Frage. Ich weiß es leider nicht.
Ich empfinde Putty als kaputt. Nehmt SSH, OpenSSH unter Redmond. Das ist seit Windows 10 dabei. Ja, da habt ihr keine Probleme.
Da unten?
Zur Frage von Putty. Ja, es gibt einen Fork von Putty, der nennt sich Putty CAC. Der kann's.
Danke. Da hinten?
Ich war jetzt nicht ganz von Anfang an mit dabei. Mit dem Fido-Key kann ich damit auch Festplattenverschlüsselung irgendwie halbautomatisieren, dass ich zumindest das Ding dran haben muss und draufdrücken muss, damit das bestätigt wird, statt einen PIN-Code einzugeben?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass SystemD hatte irgendwie diesen Home-D und da wurde das mal in so einer Keynote von dem Leonard Pottering irgendwie vorgestellt, dass das gehen soll, aber probiert habe ich es nicht. Hat es jemand probiert?
Kommt.
Es gibt wohl einen Vortrag von den letzten CLT.
Also es gab letztes Jahr einen Vortrag, der genau das gemacht hat, mit dem Fido, also mit dem YubiKey, die Festplatten verschlüsseln.
Von den letzten Linux-Tagen, ja. Fragen, noch weitere Fragen, Kommentare, Antworten?
Sonst sind wir 5 Minuten vor dem nächsten Vortrag.